Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich habe ja verschiedentlich in vorangegangenen Predigten über die Tatsache gesprochen, dass diejenigen, die heute in dieser Jetztzeit zum Heil berufen werden von Gott, bereits schon ausgesondert waren, damit sie in dieser Zeit berufen werden könnten, und zwar ausgesondert viele Jahre bevor sie überhaupt geboren sind. Und das soll nicht das Thema der heutigen Predigt sein, aber ich möchte als Einleitung noch ein paar Stellen Ihnen zu Gehör bringen, die das deutlich machen, wie zum Beispiel Römer, Kapitel 8, die Verse 28 bis 31. Und ich lese ausschließlich heute, es sei denn, ich gebe eine andere Übersetzung an, aus der Lutherbibel 84. Und da heißt es hier in Römer 8 und Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht oder gerechtfertigt. Und die er aber gerechtfertigt hat, gerecht gemacht hat, die hat er auch vorherbestimmt. Und dann sagt er in Vers 31, ja, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Eine Beschreibung derjenigen, die heute berufen sind, die wurden zunächst einmal von Gott ausersehen oder besser vorher gekannt, wie es übersetzt werden kann oder sollte, und wurden dann vorherbestimmt, um in dieser Jetztzeit berufen zu werden. Aber wie lange ist das schon her? Wie lange ist diese Vorherbestimmung schon in Existenz? Seit wann hat Gott uns gekannt, diejenigen, die berufen sind in dieser Jetztzeit? Nun, schauen wir uns einmal 2. Timotheus an. 2. Timotheus, Kapitel 1 und in Vers 9. 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 9. Da lesen wir Folgendes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit seinem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt oder bevor es überhaupt eine Zeit gab, wie andere es übersetzen. Also Gott hat uns bereits vorherbestimmt, auserwählt, um in dieser Jetztzeit berufen zu werden, noch bevor es überhaupt eine Zeit gab, das bedeutet, noch bevor es eine physische Schöpfung gab, das bedeutet, noch bevor wir überhaupt existiert haben. Das ist der unglaubliche Plan Gottes, der uns bereits ausersehen, gekannt hat, lange bevor wir geboren worden sind. Das Gleiche wird in Epheser Kapitel 1 beschrieben. Epheser Kapitel 1, die Verse 4 und 5. Epheser 1 und Vers 4. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Und er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Schauen Sie, es geht nicht nur um allgemeine nicht identifizierbare Menschen, es geht um uns, ganz persönlich, es geht um Sie und um mich. Es ist nicht so, dass Gott ganz allgemein gesagt hat, ja, irgendwann werde ich mal so einige Leute berufen. Nein, 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 er hat uns genau gekannt, er hat uns auserwählt, lange bevor wir geboren worden sind, lange bevor es überhaupt eine Welt gab, lange bevor eine physische Schöpfung stattfand. Das haben wir alles in vergangenen Predigten noch näher behandelt. Unsere Broschüre gibt es eine Vorherbestimmung, geht weitaus mehr noch auf diese Tatsache ein. Das war nur eine Einleitung, denn ich wollte heute eine andere Frage mit Ihnen behandeln, nämlich die, wie sieht es denn mit den Menschen aus, die nicht vorherbestimmt worden sind von Gott, um in dieser Jetztzeit zum Heil berufen zu werden? Hat Gott die auch gekannt? Oder hat er nur uns gekannt, die er dann zum Heil berufen wollte? Um es anders auszudrücken, hat Gott die Individuen lange bevor ihrer Geburt gekannt, die nicht in dieser Jetztzeit zum Heil berufen werden würden. Nicht in dieser Jetztzeit, sie alle werden zum Heil berufen, aber zu anderen Zeiten. Nun überlegen wir uns einmal Folgendes. Da nun Gott uns vor Grundlegung der Welt, bevor es eine Zeit gab, auserwählt hat, um in dieser Jetztzeit berufen zu werden, musste er natürlich auch zusehen, dass wir überhaupt am Leben sein würden, dass wir geboren werden würden. Mit anderen Worten, er musste auf unsere Vorfahren achten. Er musste auf unsere Eltern achten, auf deren Eltern und so weiter und so fort. Denn wenn da irgendwie etwas falsch gelaufen wäre, wenn die sich nicht zusammengefunden hätten, wenn sie uns nicht hervorgebracht hätten, dann würden wir ja gar nicht existieren. Also Gott musste schon auf die Vorfahren achten. Man könnte sagen, er musste sie schon auserwählt haben, damit sie unsere Vorfahren würden, damit wir dann letztendlich geboren werden könnten und berufen werden könnten. Und das würde auch erklären, in vielen Fällen erklären, wieso zum Beispiel merkwürdige Dinge in dem Leben unserer Vorfahren geschehen sind, von denen wir vielleicht gehört haben, wo eigentlich sie hätten in einem Unfall sterben können oder müssen im Krieg, bevor sie noch verheiratet waren, bevor sie noch die Nachkommenschaft produziert hatten. Aber sie sind es nicht. Sie sind nicht gestorben. Warum? Weil sie beschützt worden sind. Warum? Eben auch darum, weil Gott eben zusehen wollte und musste, denn er hatte uns ja vorherbestimmt, um berufen zu werden, dass wir am Leben sein würden, wenn der Zeitpunkt der Berufung gekommen wäre. Wir haben in unserer Broschüre über "Gibt es eine Vorherbestimmung?" einiges zum Ausdruck gebracht über Menschen, die gar nicht zum Heil berufen worden sind und die gleichwohl von Gott gekannt worden sind, um einen gewissen Auftrag zu erfüllen. Ich möchte hier einmal auf Esra Kapitel 1 eingehen. Esra Kapitel 1 und die Verse 1 bis 5. Esra Kapitel 1 und angefangen Vers 1. Und da heißt es: Im ersten Jahre des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, das er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels, das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Vers 4, und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Ortes, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen, mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außerdem, was sie aus freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Und da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Schauen Sie, es war durch Kyros geschehen, dass dieser Befehl erging, dieser Erlass, zurückzukehren nach Jerusalem, um dort den Tempel zu bauen. Aber das war prophezeit, dass eine solche Proklamation erlassen werden würde. Zum Beispiel in Jesaja Kapitel 44. Jesaja 44, und lesen wir die Verse 24 bis 28. Aber warum ist das jetzt bedeutsam für unsere Frage? Nun, achten wir einmal darauf, was hier gesagt wird. Da heißt es in Jesaja 44 und in Vers 24: So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleibe bereitet hat. Ich bin der Herr, der alles schafft, der den Himmel ausbreitet allein und die Erde festmacht ohne Gehilfen, der die Zeichen der Wahrsager zunichte macht und die Weissager zu Narren, der die Weisen zurücktreibt und ihre Kunst zur Torheit macht, der das Wort seiner Knechte wahr macht oder erfüllt und den Ratschluss vollführt, den seine Boten verkündigt haben, der zu Jerusalem spricht: Werde bewohnt und zu den Städten Judas werde wieder aufgebaut und ihre Trümmer richte ich auf, der zu der Tiefe spricht, versiege, und deine Fluten trockne ich aus, der zu Kyros sagt, mein Hirte, er soll all meinen Willen vollenden, und sagen zu Jerusalem, werde wieder gebaut und zum Tempel werde gegründet. Eine Prophezeiung, die dann im Zeitpunkt von Esra in Erfüllung ging. Eine weitere Stelle in Jesaja 45, angefangen in Vers 1. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. Hier wird die Einnahme von Jerusalem beschrieben. Ich will vor dir hergehen und das Bergland eben machen. Ich will die ehernen Türen zerschlagen, die eisernen Riegel zerbrechen, will dir heimliche Schätze geben und verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft, den Gott Israels oder der Gott Israels und Jakobs meines Knechtes und Israels meines auserwählten Willen, rief ich dich bei deinem Namen und gab dir Ehrennamen, obgleich du mich nicht kanntest. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, kein Gott ist außer mir. Ich habe dich gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest, damit man erfahre in Ost und West, dass außer mir nichts ist. Ich bin der Herr, sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Nun, warum ist das interessant? Nun, als diese Prophezeiungen niedergeschrieben wurden, da gab es den Kyros noch gar nicht. Der hat noch gar nicht da gelebt. Und sicherlich war sein Name in keinster Weise bekannt. Und gleichwohl hat Gott gesagt, ich werde diesen Kyros zu einer besonderen Aufgabe aussondern, zu einem Zeitpunkt, wo Kyros noch gar nicht gelebt hat, wo sein Name noch gar nicht bekannt war. Es ging darum, dass er proklamieren würde, dass Jerusalem und der Tempel wieder gebaut werden würden. Man könnte also jetzt Folgendes sagen. Er ist nicht in keinster Weise zum Heil berufen worden, daraus ergibt sich gar nichts aus der Bibel, aber er wurde berufen von Gott, um einen gewissen Auftrag zu erfüllen. Nun, wie lange vor der Geburt des Kyros hat Gott ihn gekannt? Offensichtlich eine lange, lange Zeit zuvor. Sonst hätte er dies ja gar nicht über Kyros sagen können. Und Kyros war auch eine interessante Persönlichkeit, weil Gott zusehen musste, dass er nicht nur geboren werden würde, sondern dass er auch am Leben blieb. Denn wir werden darüber unterrichtet, dass Kyros um 600 vor Christus geboren wurde. Er war der Sohn des Kambyses, des Königs von Persien, der Enkel von Astyages, dem König von Medien oder dem medischen Reich. Nun, Astyages wurde in einer Serie von Prophezeiungen, Träumen, davor gewarnt, dass der Kyros ihn letztendlich aus seiner Position herausheben würde. Und von daher hatte Astyages seinen Top-General, seinen Hauptgeneral, aufgefordert, ihm befohlen, das Kind umzubringen, den Kyros umzubringen. Aber Harpagus, das war der Name dieses Generals, der tat das nicht. Der hat den Kyros verborgen, lange genug, dass er nicht mehr in Gefahr war, umgebracht zu werden. Wir sehen also hier, wie auf der einen Seite Satan versucht hat, scheinbar den König Astyages dazu zu bringen, den Kyros umzubringen, und wie Gott aber zugesehen hat, dass dies nicht geschehen würde, denn es war eine Prophezeiung, durch den Kyros zu erfüllen. Es ist interessant, dass Kyros bereits mit dem Namen genannt wurde, obwohl er noch gar nicht lebte. Da gibt es eine interessante Stelle im Buch Prediger. Im Buch Prediger, Kapitel 6 und in Vers 10. Und da lesen wir: Was da ist, ist längst mit Namen genannt. Und bestimmt ist, was ein Mensch sein wird. Darum kann er nicht hadern mit dem, der ihm zu mächtig ist. Was da ist, Kyros, das ist längst mit Namen benannt. Er war schon Kyros, lange bevor er geboren wurde. Mit anderen Worten, sein Name war bereits Kyros. Eine andere Übersetzung sagt hier, was immer existiert, hat bereits schon einen Namen erhalten. Nun, Paulus macht eine interessante Beobachtung, die dem ähnelt, was wir gerade gelesen haben, und zwar in Römer Kapitel 9. Römer Kapitel 9 und lesen wir die Verse 10 bis 13. Aber nicht allein ist es hier so, sondern auch bei Rebekka, die von dem einen, unserem Vater Isaak, schwanger wurde. Und ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl, nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden, zu ihr gesagt, der Ältere soll dienbar oder dienstbar werden dem Jüngeren. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Oder die Bedeutung hier, weniger geliebt im Vergleich. Und die Betrachtung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Berufung. Schauen Sie, Gott hatte vorherbestimmt, dass Jakob zum Heil berufen werden würde in seinem Leben. Und er hatte aber auch vorherbestimmt, dass Esau nicht zum Heil berufen werden würde in seinem Leben. Von daher hatte natürlich Gott den Jakob gekannt, vor Grundlegung der Welt, wie es heißt, noch bevor es irgendeine Zeit gab. Aber da ja ein Vergleich hier geschlossen wird zwischen Jakob und Esau, musste also dann Gott Esau auch gekannt haben. Denn es hätte ja wenig Sinn, hier den Esau zu erwähnen, von dem Gott gar nichts wusste. Also Gott war von vornherein bekannt, dass es Jakob und Esau geben würde, dass Jakob berufen werden würde und Esau nicht. Und das gleiche gilt für Judas Iskariot, derjenige, der Jesus Christus verriet. Schauen wir uns einmal Johannes Kapitel 6 an. Johannes Kapitel 6 und lesen wir Vers 64. Da sagt Christus, es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Dann sagt er in Vers 65, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es sei ihm vom Vater gegeben. Jesus wusste von Anfang an, wer nicht glauben würde, weil er auch von Anfang an wusste, wer zum Glauben geführt werden würde von Gott und wer nicht, und wer ihn verraten würde. Ein Verrat war ja prophezeit, er musste ja stattfinden und es musste auch jemand sein, der ihn verraten würde. Und Christus wusste das von Anfang an. Was heißt von Anfang an? Was ist damit gemeint? In Johannes Kapitel 6 und Vers 70. Johannes Kapitel 6 und Vers 70. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt und einer von euch ist ein Teufel oder er wird von dem Teufel benutzt, inspiriert, motiviert. Wir lesen ja auch später, dass sogar der Teufel in ihn fahren würde, in Judas, um ihn dazu zu bringen, Christus zu verraten. In Johannes Kapitel 17 und Vers 12 heißt es dann, Johannes 17 und in Vers 12, solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, sagt Christus zu Gott dem Vater, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Die Schrift, die Prophezeiung, die ja bereits bestand, die ja sagte, jemand würde ihn verraten. Aber es ist nicht nur jemand, es wird hier ganz spezifisch auf Judas Iskariot eingegangen. Und wir lesen eine weitere Stelle hierzu in Apostelgeschichte Kapitel 1. Apostelgeschichte Kapitel 1. Dann lesen wir angefangen Vers 23. Und sie stellten zwei auf, Josef genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus und Matthias, und beteten und sprachen: Herr, der du alle Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, denn jetzt musste Judas ersetzt werden. Der hatte sich ja umgebracht. Damit, Vers 25, er diesen Dienst und das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an den Ort zu gehen, wohin er gehört. Oder wie es zum Beispiel andere Übersetzungen bringen, der für ihn vorherbestimmt war. So bringt es zum Beispiel die große Bibel. Der war vorherbestimmt von Gott, Christus zu verraten. Nun, das heißt jetzt nicht, dass Judas die unvergebbare Sünde begangen hätte, dass Judas keine freie Wahl gehabt hätte. Er hat sich entschieden. Aber Gott wusste das, dass das so geschehen würde. Und er hat auch Jesus Christus inspiriert, den Judas als einen der 12 Apostel zu erwählen, damit dieser Auftrag, diese Prophezeiung in Erfüllung gehen könnte. Schauen wir uns einmal Judas 4 an. Das ist jetzt nicht der Judas Iskariot natürlich, das ist einer der Halbbrüder von Christus. Judas und in Vers 4. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn, Jesus Christus. Das heißt hier, es sind Menschen, die haben sich eingeschlichen in die Kirche, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Die Neue Lutherbibel 2009 schreibt, sie sind bereits aufgeschrieben worden für dieses Urteil. Lange bevor sie sich eingeschlichen haben. Schauen Sie, das war auch etwas, was vorherbestimmt war. Gott ließ das zu, um uns zu testen, um uns zu prüfen, zu sehen, ob wir falschen Dienern folgen würden oder nicht. Und die waren jene, die ausgesondert waren für das Urteil oder für die Verdammnis, wie andere Übersetzungen es bringen. Und so fragt Paulus in Römer Kapitel 9 und in Vers 22. Römer Kapitel 9 und Vers 22. Der Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen, die Gefäße des Zornes, die zum Verderben bestimmt waren oder bestimmt sind. Die waren von Gott erschaffen worden. Die sollten einen Plan, ein Ziel, einen Zweck erfüllen. Es war nicht, dass sie berufen worden waren, um das Heil zu erlangen. Das ist keineswegs der Fall hier. Sie waren ausgesondert worden von Gott, scheinbar lange bevor sie geboren worden sind, um zu der damaligen Zeit, auch heute, einen Plan zu erfüllen. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber in Sprüche Kapitel 16 und in Vers 4 wird noch mehr darauf eingegangen, auf Gottes großartigen, alles umfassenden Plan. Sprüche 16 und Vers 4. Der Herr macht alles zu seinem Zweck, auch den Gottlosen, für den bösen Tag. Ein Gottloser deshalb, weil Gott ihm die Wahrheit nicht offenbart hat. Sie leben nach wie vor in der Welt Satans, sind nach wie vor Diener des Teufels. Aber Gott lässt das zu. Gott hat sie sogar zu diesem Zweck erschaffen, wie er zum Beispiel den Pharao an die Macht gebracht hat, um an ihm seine Kraft zu erweisen, wie wir das ja auch in der Bibel lesen. Aber es gibt noch andere Positionen, andere Personen, die solche Aufgaben zu erfüllen haben. Mit anderen Worten, es wird hier deutlich die Möglichkeit zumindest angesprochen, dass Gott lange vor der Geburt dieser Menschen sie bereits ausgesondert hatte, um den Zweck, in diesem Falle der Verfolgung der Gerechten oder die Verwirrung der Gerechten, zu betreiben. Sie wurden von Gott berufen, wenn man so will, um diesen Auftrag, diese Idee zu verfolgen. Aber das heißt jetzt nicht, dass sie zum Heil berufen worden wären zu dem Zeitpunkt. Es heißt, wie ich sagte, auch nicht, dass sie keinen freien Willen gehabt hätten. Zum Beispiel Judas hat sich entschieden, Jesus Christus zu verraten. Und der Pharao hat sich mehrfach entschieden, Israel nicht gehen zu lassen. Aber sie waren vorherbestimmt, wenn man so will, um einen gewissen Auftrag, in Anführungszeichen, zu erfüllen. Sie haben damit nicht die unvergebbare Sünde begangen. Die unvergebbare Sünde setzt ja zunächst einmal voraus, dass man Gott kennt, dass man das Heil versteht, das Evangelium vom Reich Gottes versteht, dass man weiß, wer und was Gott der Vater ist, Jesus Christus und so weiter und so fort. Und normalerweise, dass man den Heiligen Geist erlangt hat, den man dann wieder verliert. Das ist ja in all diesen Fällen keineswegs gegeben. In anderen Worten, obwohl Gott also jetzt diese Menschen benutzt hat, um seinen Plan auszuführen, bedeutet das nicht, dass er sie dazu gezwungen hätte, es zu tun, oder dass er sie dazu gezwungen hätte, eine unvergebbare Sünde zu begehen. Es bedeutet auch nicht, dass sie irgendwo keine Chance gehabt hätten. Sie werden ihre Chance noch bekommen, und zwar in der sogenannten zweiten Auferstehung. Wenn alle wieder hochkommen, die gestorben sind, ohne das Heil erlangt zu haben oder ohne überhaupt das Heil erkannt zu haben, ohne unseren Erlöser Jesus Christus als unseren Erlöser angenommen zu haben und so weiter und so fort, die werden ihre Chance noch bekommen, werden dann zum Heil berufen werden. Das war damals noch nicht der Fall. Man muss auch verstehen, dass Gott niemanden dazu vorherbestimmt hat, die unvergebbare Sünde zu begehen. Gott hat niemanden dazu vorherbestimmt, zu versagen im Hinblick auf die Erlangung des Heils. Das ist immer die einzelne Entscheidung des Individuums, wer sich dann von Gott, von dem Heil abwenden will oder nicht. Wir wissen viel und haben viel gesprochen und gesagt über das Tier. Das Buch der Offenbarung spricht von dem Tier. Nun, das Tier kann sich auf eine gesamte Macht beziehen. Wir lesen zum Beispiel in Offenbarung 13, dass das Römische Reich das Tier genannt wird, das sich 10-mal erheben werden würde. Und 9 dieser Erhebungen, dieser Auferstehungen, dieser Wiederbelebungen des alten Römischen Reiches sind bereits erfolgt. Und wir sehen heute in Europa die letzte, finale Auferstehung des ehemaligen Römischen Reiches. Und wir werden in Kürze aber auch eine Persönlichkeit erleben, die auch das Tier genannt wird in der Bibel. Und dieses Tier ist dann der militärische, politische, wirtschaftliche Führer der letzten Auferstehung des Römischen Reiches. Und wir lesen über dieses Tier, dieser politische Führer, zum Beispiel in Offenbarung, Kapitel 17 und in Vers 12. Offenbarung 17 und Vers 12. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Das bezieht sich hier auf 10 Nationen oder Nationengruppen in Europa. Man könnte sie als das Kerneuropa bezeichnen. Wir kennen ja auch die Idee der 2 Geschwindigkeiten. Das werden also 10 Nationen oder Nationengruppen sein in Europa. Und die werden dann zur Macht kommen und werden dann ihre Macht, ihre Autorität, ihre Gewalt jemandem übertragen. Und wir lesen weiter. Sie haben ihr Reich noch nicht empfangen, aber wie Könige, also wie Herrscher, werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Und das heißt sogar, dass sie ihre Macht, ihre Autorität dann an das Tier weitergeben. Also zusammen mit dem Tier werden sie diese Macht empfangen. Eine Stunde. Nun, was ist mit dieser einen Stunde möglicherweise gemeint? Wir können uns zunächst einmal Offenbarung Kapitel 13 anschauen. Offenbarung Kapitel 13 und Vers 7. Da wird ganz eindeutig von dem Tier gesprochen, diesem militärischen Führer. Da heißt es, und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Es bezieht sich zunächst einmal auch auf die Macht des Römischen Reiches, aber hier auch ganz besonders auf den endzeitlichen Führer, dieses Tier. Und wie ich sagte, eine Stunde lang wurde das Tier zusammen mit den Königen, diesen Nationen Europas, diesen Kernnationen, Macht erlangen. In Daniel 7, Vers 25 wird uns ein Hinweis gegeben, was mit dieser einen Stunde gemeint sein könnte, denn Hier wird von einer anderen Persönlichkeit gesprochen, den sogenannten falschen Propheten. Aber dieser falsche Prophet wird zusammen mit dem Tier agieren. Die werden zusammenarbeiten. Und wie lange wird der falsche Prophet agieren und die Heiligen verfolgen, zusammen mit dem Tier? Daniel 7, Vers 25. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Das Gesetz über die Festzeiten Gottes. Schauen Sie, Gott hat uns Festzeiten gegeben. Der Sabbat, die Zeitspanne von Freitagabend bis Samstagabend, ist eine solche Festzeit. Die jährlichen heiligen Festtage, 7 an der Zahl, das sind heilige Festzeiten, die einzuhalten sind zu ihrer Zeit. Aber dieser falsche Prophet, der hier auch das kleine Horn genannt wird, der wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Er wird also sagen, der Sabbat ist nicht mehr aktuell, den braucht man nicht mehr zu halten. Der wurde durch das Sonntagsgebot, das menschliche Sonntagsgebot, ersetzt. Die heiligen Festtage, die braucht man nicht mehr zu halten. Die werden durch weltliche, in Anführungszeichen sogenannte christliche Feiertage ersetzt, die in Wirklichkeit gar nicht christlich sind, wie zum Beispiel Weihnachten, Ostern, Halloween. Alle diese letztendlich von Satan inspirierten menschlichen Erfindungen. Das ist damals schon geschehen. Im Laufe der Jahrhunderte wird es noch viel schlimmer werden. Die Menschen werden in der Endzeit verfolgt werden, die nach wie vor den Sabbat halten wollen, die nach wie vor die heiligen Festtage halten wollen. Aber wie lange wird das geschehen? Wie lange wird er diese Heiligen verfolgen? Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Oder man könnte sagen 3,5 Jahre, wenn das Wort Zeit für Jahr angewendet wird. 3,5 Jahre, die Zeit der großen Trübsal. Es wird während der Zeit der großen Trübsal geschehen, dass sowohl das Tier als auch der falsche Prophet die Heiligen Gottes verfolgen werden. Das ist alles prophezeit. Das heißt, Gott wird uns alle prüfen, testen. Aber er sagt, einige werden vor dieser Prüfung beschützt werden, wenn die Stunde der Versuchung kommt, wie es heißt im Buch der Offenbarung. Und sie wird über den ganzen Erdkreis kommen. Alles dieses prophezeit, alles dies muss geschehen. Das Tier muss sich erheben, der falsche Prophet muss sich erheben. Sie müssen ihren Auftrag erfüllen. Wir lesen mehr über dieses Tier, diesen endzeitlichen König. In Jesaja Kapitel 10, hier sehen wir auch die Rolle, die Gott hier spielt. Denn Gott hat auch einen Plan. Er weiß natürlich, wie sich das moderne Israel, das moderne Juda verhalten werden. Ich spreche jetzt von dem Haus Israel. Amerika, Großbritannien, das Vereinigte Königreich, Kanada, Australien, Neuseeland. Und dann natürlich das Haus Juda, die Juden, hauptsächlich der Staat Israel. Und schauen wir, wie Gott das sieht. Wir lesen viel heute in den Nachrichten über gerade auch den Staat Israel und wie sich alle mehr oder weniger gegen Israel wenden. Deutschland wird auch dazu gehören. Deutschland wird zu einem Erzfeind von Israel werden, aber nicht nur von dem Staat Israel, sondern auch im Hinblick auf Amerika und Großbritannien. Das ist klar und deutlich in der Bibel prophezeit. Wir sehen die Ansätze bereits jetzt schon. Aber es wird schlimmer und schlimmer werden. In Jesaja Kapitel 10, da lesen wir angefangen in Vers 5. Wehe Assur, der meines Zornes ruhte und meines Grimmes stecken ist. Der König von Assyrien, der hier beschrieben wird, ist kein anderer als das Tier. Er wird auch König Jareb genannt im Buch Hosea, wenn man das richtig übersetzt. Und er wird auch der König des Nordens genannt im Buch Daniel. Ist alles die gleiche Persönlichkeit. Das heißt hier, dass Assur die Rute des Zornes Gottes ist, der Stecken des Grimmes Gottes. Warum? Vers 6. Ich sende ihn wieder ein gottloses Volk und gebe ihm Befehl wieder das Volk, dem ich zürne. Gott ist zornig auf Amerika heute. Er ist zornig auf Großbritannien. Aufgrund der Sünden, die sie begehen. Er ist auch zornig im Hinblick auf das Haus Juda. Wegen der Sünden, die da geschehen. Und er sagt, ich sende jetzt den König von Assyrien. Assyrien heute bezieht sich entweder auf Deutschland oder Österreich. Mit anderen Worten, das Tier wird ein Nachfahre sein, der aus Österreich oder aus Deutschland entspringt. Und dieser König, der wird gesandt gegen ein gottloses Volk. Das heißt, ich gebe ihm Befehl über das Volk, dem ich zürne, dass er es beraube und ausplündere und es zertrete, wie Dreck auf der Gasse. Aber hier ist das Problem. Dieser zukünftige König des Nordens, dieser zukünftige König von Assyrien, dieser König Jarob, das Tier, der denkt nicht so. Der sieht sich keineswegs als Werkzeug des wahren Gottes an. Er ist von einer solchen Natur, dass er zerstören will, dass er vernichten will. Er hat diese zerstörerische Natur, die natürlich von Satan kommt. Letztendlich ist es Satan, der das Tier an die Macht bringt, aber es ist Gott, der es zulässt, um eben Zwecke wie diesen zu erfüllen. Und so lesen wir, er meint es nicht so, sein Herz denkt nicht so, sondern sein Sinn steht danach zu vertilgen und auszurotten, nicht wenige Völker. Denn er spricht, sind meine Fürsten nicht allesamt Könige. Und dann lesen wir weiter in Vers 12. Wenn aber der Herr all sein Werk ausgerichtet hat auf dem Berge Zion und zu Jerusalem, wird er sprechen, ich will heimsuchen die Frucht des Hochmuts des Königs von Assyrien und den Stolz seiner hoffärtigen Augen. Und wenn Sie weiterlesen, dann werden Sie sehen, dass der König von Assyrien, in anderen Stellen, in Jesaja wird das klar und deutlich gebracht, in einen feurigen Pfuhl geworfen werden wird. Und wer wird in einen feurigen Pfuhl geworfen laut Offenbarung? Nun, das Tier und der falsche Prophet, wenn Christus zurückkommt. In anderen Worten, hier, es geht um die gleiche Persönlichkeit. In anderen Worten, das Tier, dieser König von Assyrien, der wird mit dem falschen Propheten, einer religiösen Persönlichkeit, viel Übel, viel Unheil über diese Welt bringen. Hier ist jetzt aber der Punkt. Alles diesen Prophezeiungen, die vor vielen Jahrtausenden niedergeschrieben worden sind. Im Buch Jesaja werden sie erwähnt. Im Buch Hosea werden sie erwähnt. Natürlich werden sie auch im Buch der Offenbarung erwähnt. Also, als das Buch der Offenbarung geschrieben worden ist, so ungefähr knapp 2000 Jahre zuvor, da sprach Gott bereits schon von dem Tier. Da sprach Gott bereits schon von dem falschen Propheten. Aber er sprach bereits schon von beiden, wie wir gesehen haben, im Buch Daniel, im Buch Jesaja, in anderen Büchern, in anderen Aufzeichnungen. Das bedeutet, dass Gott diese Persönlichkeiten bereits kannte, als diese Bücher niedergeschrieben worden sind. Sie würden natürlich in keinster Weise jetzt, in dieser Jetztzeit, zum Heil berufen werden. Sie würden aber berufen werden, wenn man so will, um einen gewissen Auftrag zu erfüllen. Der Auftrag, der hier klar und deutlich in der Bibel beschrieben ist. Um es anders auszudrücken, Christus könnte nicht zurückkommen, wenn nicht zuvor diese Prophezeiungen erfüllt werden würden. Das muss man sich klar machen. Er muss zunächst einmal zusehen, dass diese Prophezeiungen erfüllt werden, damit er zurückkommen kann. Mit anderen Worten, Gott muss diese Persönlichkeiten bereits schon lange vor ihrer Geburt gekannt haben, vor über 2000 Jahren und noch länger, als das Buch Jesaja geschrieben wurde. Und ich spreche jetzt nicht nur von einer allgemeinen Persönlichkeit, von der Idee, ach, das wird irgendwann mal so eine Persönlichkeit sein, die die Rolle des Tieres übernimmt. Nein, Gott spricht ganz spezifisch hier über das Tier, über die Persönlichkeit des Tieres, über die Persönlichkeit des falschen Propheten. Der kennt die schon. Der weiß genau, wer sie sind. Der weiß schon seit über 2000 Jahren, 3000 Jahren, wer sie sind. Na, wir wissen es heute noch nicht hundertprozentig. Wir haben so gewisse Ideen, wer das Tier und der falsche Prophet sein könnten. Aber Gott wird es uns offenbaren. Gott sagt, wer im Buch des Lebens niedergeschrieben ist, der wird es wissen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Die anderen Menschen werden es nicht wissen. Die anderen Menschen werden denen nachfolgen, meinen, das seien Heilige. Die meinen vielleicht sogar das Tier oder der falsche Prophet, der wiedergekommene Christus. Oder von Gott gesandte Propheten. Die meinen vielleicht, das sind die zwei Zeugen. Wohingegen die zwei Zeugen natürlich genau entgegengesetzt zu dem handeln werden, was der falsche Prophet und das Tier tun werden. Wir finden eine weitere interessante Aussage im Buch 5. Mose, Kapitel 32. Im Buch 5. Mose 32, da lesen wir einmal in Vers 8. Als der Höchste den Völkern Land zuteilte und der Menschen Kinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels. Und warum ist das interessant? Er gab den Völkern Länder, er schied die Völker voneinander, damit die sich nicht gegenseitig bekriegen sollten. Haben sie natürlich dann doch getan. Aber er tat es nach der Zahl der Kinder Israel, wie wir gerade gelesen haben in Vers 8. Nach der Zahl der Söhne Israels. Nun, als Gott die Menschen voneinander schied, und man kann zum Beispiel auf 1. Mose 11 zurückgreifen, wo eine solche Unterscheidung niedergelegt ist, in 1. Mose 11 und Vers 8, da heißt es, so zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Die wollten nämlich den Turmbau zu Babel errichten. Und dann hat aber die Sprachen verwirrt. Als das eben geschah, da gab es noch gar keinen Israel. Der war noch lange nicht geboren. Israel, ein anderer Name für Jakob. Abraham, Isaac, Jakob, die waren alle noch gar nicht geboren. Aber Gott hat bereits schon gewusst, vorherbestimmt, dass es das Volk Israel geben würde. Und sogar so genau gewusst, dass er die Länder aufteilte unter den Völkern nach der Zahl der Söhne Israels. Er wusste ganz genau, wie viele es sein würden. Lange bevor die geboren worden sind. Lange bevor überhaupt ihre Vorfahren existierten. Und dann haben wir ja das Individuum Jakob, der dann zu Israel wurde, der erst viele, viele Jahre später geboren werden würde, hunderte von Jahren später, und dann würde es eine Nation Israel letztendlich geben. Aber er war derjenige, wo Gott sagte, okay, aufgrund der Zahl der Söhne Israels werde ich die Grenzen der Völker bestimmen oder habe sie bereits schon bestimmt. Auch das im Voraus. Gott hat auch schon gesagt, dass Völker eine gewisse Zeit lang existieren würden und dann keine Macht mehr haben würden. Auch das ist sogar in dem Zeitrahmen des Planes Gottes niedergelegt. Und so lesen wir in Römer Kapitel 11 über das Volk Israel, sowohl die Juden als auch die Nachfahren des Hauses Israel. Römer 11 und Vers 2. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Oder in der neuen Lutherbibel 2009 heißt es, dass er zuvor ersehen hat, oder die Elberfelder-Bibel übrigens noch besser, dass er zuvor erkannt hat. Der hat es gekannt. Der kannte das Volk Israel bereits, lange bevor es geboren worden war. Das heißt hier, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor gekannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia, wie er vor Gott tritt gegen Israel und spricht, Herr, ich habe deine Propheten getötet und so weiter und so fort. Und wo es in Vers 4 heißt, ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann. Also Gott ist nach wie vor interessiert natürlich am Volk Israel. Und er wird auch letztendlich das Volk Israel erretten. Aber zunächst einmal wird er den König von Assyrien dazu benutzen, es zu bestrafen für die vielen, vielen Sünden, die stattfinden in den Ländern des Volkes Israel und Juda. Aber das bedeutet wiederum, dass Gott die Israeliten kannte, lange bevor sie geboren worden sind. Und das bedeutet aber auch, dass er zunächst einmal die Vorfahren der Israeliten vor Schaden bewahren musste, dass es eben Vorfahren gab, die dann letztendlich reproduzieren konnten. Er musste also sehen, dass es Abraham, Isaac und Jakob gab und natürlich auch die Vorfahren von Abraham und so weiter und so fort. Denn sonst wäre alles dies ja in keinster Weise erfüllt worden. Er musste also zusehen, dass diese Menschen leben würden. Er hat sie also berufen in diesem Sinne, lange bevor, wie es aussieht, es überhaupt eine Zeit gab, die dann zu ihrer Zeit gewisse Aufgaben erfüllen würden. Wenn man sich das überlegt, dann muss man sich auch klar werden, was für ein großartiger, allgewaltiger Gott es ist, den wir anbeten, der das alles bereits schon total von einer Zeit, wo es noch gar keine Zeit gab, herausgearbeitet hatte, um es in dieser Jetztzeit in Erfüllung zu bringen. Schauen wir uns noch einmal Offenbarung Kapitel 13 an. Offenbarung Kapitel 13 und Vers 8. Und alle, die auf Erden wohnen, die beten, das heißt hier es an, aber es sollte ihn heißen, die Elberfelder Bibel bringt das ja in der Anmerkung, die beten ihn und das Tier, es geht hier um die endzeitliche Auferweckung des Tieres, dieser Persönlichkeit, die beten ihn an. Und es heißt hier, deren Namen nicht von Anfang der Welt angeschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Aber der Elberfelder Bibel schreibt, deren Namen nicht von Anfang an, oder vielmehr deren Namen nicht geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist von Anfang der Welt an. In anderen Worten, es kann also sich auch auf den Zeitpunkt beziehen, als Jesus Christus geschlachtet wurde. Mit Beginn der Welt stand es bereits fest, dass Jesus Christus sterben würde. Mit Beginn der Welt. In anderen Worten, noch bevor es Menschen gab, noch bevor es Adam und Eva gab, stand es bereits fest, dass Christus geschlachtet werden würde, sterben würde. Es geht sogar noch weiter in der Bibel. In 1. Petrus Kapitel 1. 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 18 bis 20. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als einem unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Weltgrund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten. Mit anderen Worten, es war bereits schon vor Grundlegung der Welt bestimmt, vorherbestimmt, dass Christus sterben würde, dass Christus sein Blut geben würde für die Menschheit. Denn das bedeutet auch, dass Gott wusste, dass Adam und Eva sündigen würden, dass die Menschen sündigen würden. Er wusste das, nicht unbedingt in dem Sinne, dass die keine Wahl gehabt hätten. Denn selbst wenn sie vom Baum des Lebens genommen hätten, den Heiligen Geist damit erhalten hätten, würde das immer noch nicht bedeutet haben, dass sie nicht sündigen würden. Wenn wir heute den Heiligen Geist erhalten, sündigen wir nach wie vor, können aber dann Vergebung der Sünde durch Jesu Christi und seinen Opfer erlangen. Und das war damals auch der Fall, denn es stand bereits fest, dass Jesus Christus sterben würde zur Vergebung unserer Sünden. Die Menschen, bevor Jesus Christus als Mensch gelebt hat, blickten auf das Opfer als etwas, was in der Zukunft stattfinden würde. Und die Menschen heute blicken auf das Opfer, das in der Vergangenheit stattgefunden hat. Aber das gleiche Prinzip gilt. Dadurch wurde und wird Vergebung der Sünde möglich. Also auch Adam und Eva, selbst wenn sie den Heiligen Geist erlangt hätten, wären gleichwohl nicht sündenlos gewesen. Von daher war es notwendig, dass vorherbestimmt war, dass Jesus Christus sterben würde. Und zwar vor Grundlegung der Welt, vor Erschaffung des Menschen. Das bedeutet aber auch, dass Gott schon bereits vor Erschaffung des Menschen wusste, wer Adam und Eva sein würden. Die waren auch schon bereits vorherbestimmt von Gott, zu dem Zeitpunkt geschaffen zu werden. Und dann natürlich auch Nachfahren und Nachkommen hervorzubringen. Mit anderen Worten, man könnte sagen, sie waren vor Grundlegung der Welt bereits dazu prädestiniert, vorherbestimmt, auserwählt, um dann zu ihrem Zeitpunkt geschaffen zu werden, um dann einen gewissen Auftrag zu erfüllen. Der Auftrag besteht auch darin, uns heute zu zeigen, dass man wählen muss zwischen dem Baum des Lebens und dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Zwischen der Wahrheit Gottes, der wahren Weisheit Gottes, der Erkenntnis Gottes und der Erkenntnis Satans, der Erkenntnis dieser Welt, diese menschliche Erkenntnis, die durch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen symbolisiert wird. Auch das hier eine wichtige Lektion. Wir wissen auch, dass sich später Gott dazu entschied, alles Leben, mit wenigen Ausnahmen, in einer Flut zu vernichten. Aber es war auch klar, von vornherein, dass einige überleben würden. Sie mussten überleben, damit Gottes Plan in Erfüllung gehen könnte. Und so fand, in Anführungszeichen, Gott den Noah. Und er wird wie folgt beschrieben, in 1. Mose 6 und Vers 9. Und hier ist jemand, der vorherbestimmt war, vor Grundlegung der Welt, zu seiner Zeit zum Heil berufen zu werden. In 1. Mose 6 und Vers 9, da lesen wir, dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann oder ein gerechter Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten und er wandelte oder lebte mit Gott. Das bezieht sich auf Noah. Es bezieht sich nicht unbedingt auf Noahs Frau, auf Noahs Söhne und auf Noahs Schwiegertöchter. Da wird nichts davon gesagt, dass die gerecht waren, dass die mit Gott lebten. Einige der Söhne zumindest haben eindeutig nicht mit Gott gelebt, wenn man die ganzen Erzählungen sich anschaut. Aber um sicherzustellen, dass durch Noah die Menschheit weiter fortbestehen könnte und würde, musste Gott eben auch die Frau von Noah und die Söhne und Schwiegertöchter am Leben erhalten, damit es zu weiterem Nachwuchs kommen konnte, was wiederum bedeutet, Gott hat nicht alleine Noah gekannt, vor Grundlegung der Welt, sondern eben auch Noahs Frau und natürlich auch Noahs Kinder. Wir lesen auch im Buch Esther, dass dieser üble Bursche Haman versucht hat, alle Juden, die da noch lebten, zu vernichten. Und wir wissen ja über die Erzählung, wie Gott eingegriffen hat, um es zu ermöglichen, dass nicht alle Juden umkamen. Auch deshalb nicht, weil Jesus ein Nachfahre der Juden sein würde. Er kam ja aus dem Stamme, aus dem Haus Juda, war ja prophezeit. Wenn also Haman sichergestellt hätte, dass alle Juden umgebracht werden würden, natürlich unter der Inspiration von Satan und Teufel, denn er kannte ja die Prophezeiung auch, dann hätte ja Jesus gar nicht geboren werden können. Von daher musste auch hier wiederum Gott eingreifen. Er musste auch von vornherein gekannt und gewusst haben, wen er überleben lassen würde, wer zu dem Stammbaum von letztendlich Jesus Christus gehören würde. Er musste alle diese Menschen gekannt haben. Und zwar lange bevor die Welt erschaffen war. Denn es war ja vorherbestimmt, dass Jesus Christus sterben würde. Er würde ja als Mensch kommen, als Mensch leben, als Mensch alles dies ertragen, was wir so an einigem zu ertragen haben, in keinster Weise das Gleiche, wie Jesus Christus es ertragen musste, und der dann sterben würde. Und er war dann 3 Tage und 3 Nächte tot im Grab. Er existierte dann nicht mehr. Er, der Sohn Gottes, wurde zu einem Menschen und starb. Und wenn Gott, der Vater, ihn nicht auferweckt hätte von den Toten, gäbe es heute keinen Sohn Gottes. Alles dies war auch wiederum klar und deutlich im Plan Gottes mit eingeschlossen. Und so lesen wir auch eine weitere interessante Stelle, nämlich die Tatsache, dass Gott dem David versprochen hat, er würde niemals einen Menschen haben oder an einem Menschen Mangel haben, der nicht auf seinem Thron sitzen würde, bis in alle Ewigkeit, mit anderen Worten, bis zur Wiederkunft Jesu Christi und auch noch danach, denn Jesus Christus würde zurückkommen, um auf diesem Thron zu sitzen, aber vorher müssten bereits schon die Nachfahren Davids auf dem Thron sitzen, bis dann der Nachfahre Davids, Jesus Christus, kommen würde, um auf diesem Thron zu sitzen. Schauen wir uns Jeremia Kapitel 33 an. Jeremia 33 und lesen wir Vers 17. Jeremia 33 und Vers 17. Denn so spricht der Herr. Es soll David niemals fehlen an einem, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Eine Prophezeiung. Und die Prophezeiung bezieht sich auf eine weitere Prophezeiung oder ein Versprechen, das Gott in Psalm 89 gegeben hat. Psalm 89 wird zumindest erwähnt. Gegeben hat es natürlich vorher schon. Psalm 89, angefangen Vers 21. Psalm 89 und Vers 21. Ich habe gefunden meinen Knecht David. Ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Öl. Meine Hand soll ihn erhalten und mein Arm soll ihn stärken. Die Feinde sollen ihn nicht überwältigen und die Ungerechten ihn nicht demütigen, sondern ich will seine Widersacher vor ihm zerschlagen und die ihn hassen zu Boden stoßen. aber meine Treue und Gnade soll bei ihm sein und sein Haupt oder Horn soll erhöht sein in meinem Namen, seine Hand soll oder lass ich herrschen über das Meer, seine Rechte über die Ströme. Er wird mich nennen, du bist mein Vater, mein Gott, mein Hort, der mir hilft. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum höchsten unter den Königen auf Erden. Ich will ihm ewiglich bewahren, meine Gnade, und mein Bund soll ihm fest bleiben. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt. Der Himmel existiert nach wie vor. Wenn aber seine Söhne mein Gesetz verlassen und in meinen Rechten nicht wandeln, wenn sie meine Ordnungen entheiligen und meine Gebote nicht halten, so will ich sie oder so will ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen, ihre Missetat mit Plagen, aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Ich habe einmal geschworen bei meiner Heiligkeit und ich will David nicht belügen. Sein Geschlecht soll ewig bestehen und sein Thron vor mir wie die Sonne, wie der Mond, der ewiglich bleibt und wie der treue Zeuge in den Wolken. Selah. Denk mal darüber nach. Ein Versprechen von Gott, dass immer ein Nachfahre von David auf dem Thron, seinem Thron, sitzen würde. Über das Haus Israel. Heute besteht dieser Thron in England. Heute sitzt König Karl auf diesem Thron. Ein Nachfahre Davids, ob er das jetzt weiß oder nicht. Und England ist natürlich Teil des Hauses Israel. Aber was bedeutet das jetzt alles? Das bedeutet, dass Gott schon, als er den David berief, zum Heil berief, er war bereits vorherbestimmt, zum Heil berufen zu werden, und dann ihm dieses Versprechen gab, da musste Gott bereits schon gewusst haben, wer alles seine Nachfahren sein würden. Nun, diese Nachfahren, die waren keineswegs zum Heil berufen. Aber die waren berufen, um diesen Auftrag, dieses Versprechen Gottes an David zu erfüllen. Die meisten, fast alle, wenige Ausnahmen gibt es nur, fast alle der Nachfahren Davids waren in keinster Weise gerecht. Die waren in keinster Weise zum Heil berufen, zur damaligen Zeit. Aber sie mussten diesen Auftrag erfüllen, auf dem Thron Gottes zu sitzen, denn Christus würde zurückkommen, um auf einem bestehenden Thron Gottes sitzen zu können. Dieser bestehende Thron Davids. Nun, es gibt noch viel mehr Dinge, die ich hier erwähnen könnte, zum Beispiel im Buch Daniel Kapitel 11, da werden ganze Szenarien niedergelegt, was die einzelnen Könige alles gemacht haben. Das wird in unserer Broschüre über gibt es eine Vorherbestimmung näher beschrieben. Es gibt auch eine Stelle im Buch der Offenbarung, die sich auf die zweite Auferstehung bezieht, wo von Büchern die Rede ist, die geöffnet werden und die Menschen werden dann gerichtet nach ihren Werken. Das kann sich natürlich auf das beziehen, was die Menschen dann tun werden während der zweiten Auferstehung. Es kann sich aber auch auf das beziehen, was sie im vergangenen Leben getan haben. Alles dies wurde aufgezeichnet. Alles dies bedeutet, dass Gott sie beobachtet hat. Er beobachtet nicht nur uns, die wir heute berufen sind zum Heil, er beobachtet alle Welt. Das heißt sogar, er sucht in der ganzen Welt, um jene zu finden, die sich an Gott wenden wollen. Nun, die meisten Menschen heute wollen es keineswegs. Wie gesagt, es gibt noch weitaus mehr, was ich sagen könnte. Unsere Broschüre geht auch auf viele andere weitere Aspekte ein. Aber was ich heute vorgetragen habe, sollte Ihnen einen Einblick geben über die allgewaltige Macht und Weisheit von Gott und was für einen Schöpfer wir haben, den wir anbeten und sein unglaublicher Plan, den er für die Menschheit hat. In Römer Kapitel 11. Da bringt das Paulus sehr schön zum Ausdruck. Römer Kapitel 11, die Verse 33 bis 36. Römer Kapitel 11 und Vers 33. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Deswegen lehnen die meisten auch das, was ich heute Ihnen vorgetragen habe oder was wir in unserer Broschüre über die Vorherbestimmung sagen, lehnen das ab. Ja, das kann doch gar nicht so sein. Wie kann Gott denn sie überhaupt gekannt haben, lange bevor sie geboren worden sind? Nein, das ist dem menschlichen Geist so gesehen gar nicht willkommen. Der kann das nicht begreifen, aber Gott kann es uns offenbaren. Und so lesen wir hier, Wie unbegreiflich sind seine Gerichte, wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gott es ihm vergelten müsste? Denn durch ihn und von ihm und zu ihm sind alle Dinge. Und ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Gott sei die Ehre, diesem gewaltigen, unbegreiflichen Gott, der diese Dinge bereits vor Grundlegung der Welt, vor Erschaffung dieser physischen Welt, bereits vorherbestimmt hat, sich überlegt hat, zusammen natürlich mit Jesus Christus, Gott der Vater und Jesus Christus, die immer schon existiert haben als Gottwesen. Und so hat er sie und mich heute berufen, nachdem er sie und mich bereits vorherbestimmt hatte, lange bevor es überhaupt eine Zeit gab, in dieser Jetztzeit berufen zu werden. Und er hat sie und mich zum Heil berufen. Er hat ihnen heute die Gelegenheit gegeben, das Heil zu erlangen. Die meisten Menschen haben diese Gelegenheit noch nicht erhalten. Sie haben sie gehalten. Erhalten, ich habe sie erhalten. Was machen wir mit dieser Erkenntnis? Was bedeutet das für uns, denen das Heil angeboten worden ist? Die Tatsache, dass Gott sein Reich, seine Familie mit uns teilen will. Die Tatsache, dass er sie und mich in seinem Reich sehen will, das in nicht allzu ferner Zukunft errichtet werden wird auf dieser Erde. Was bedeutet das alles für uns? Überlegen wir es uns. Werfen wir diese Chance, diese Gelegenheit, die Gott uns anbietet, nicht weg, wie es leider viele getan haben. Das wäre ein unglaublich dummer und durch nichts zu rechtfertigender Gedankengang, wenn man sich das überlegt. Beten wir zu Gott, achten wir auf seine Weisheit, auf seine Einsicht, auf seine Hilfe, die er uns tagtäglich gewährt. Und denken wir an diesen überwältigenden Plan, den er für uns hat, aber auch für die gesamte Menschheit. Und danken wir Gott dafür. Und seien wir respektvoll und denken wir daran, wie wenig wir eigentlich sind im Vergleich zu dem allgewaltigen und allmächtigen Gott, dem wir dienen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.